Teil 4. Auf der Suche nach dem Menschensignal. 22. Gefährliche Nähe. Noble Cause Corruption. Wissenschaftler, die für ein ethisch legitimiertes Ziel ihre Neutralität aufgeben, setzen ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Der Umweltkonzern Greenpeace versandte im August 1997 im Namen britischer Klimaforscher einen Leserbrief an die Zeitung The Times, den ihre Kollegen unterschreiben sollten. Dear XY, begann eine leitende Wissenschaftlerin von Greenpeace ihre Anfrage. Die letzte Version des Briefes an die Times ist angehängt. Könnten Sie uns bitte wissen lassen, ob Sie zustimmen? Auch im Namen des WWF riefen Klimaforscher im Oktober 1997 anlässlich der Kyoto-Konferenz hunderte Kollegen per E-Mail zur Unterzeichnung eines Appells an die Politiker auf. Der Paläoklimatologe Tom Wigley sträubte sich. Politische Aufrufe seien ähnlich unehrenhaft wie die Propaganda der Skeptikerlobby, schrieb er am 25. November 1997 in einer E-Mail. Persönliche Ansichten dürften nicht mit wissenschaftlichen Fakten vermischt werden. Noble Cause Corruption, Korruption aus edlem Grund, bezeichnet das Verhalten, für hehre Ziele unethische Mittel einzusetzen. Dabei war die Skeptikerbewegung gerade im Begriff, an Einfluss zu verlieren. Energieunternehmen begannen mit dem Greenwashing, mit dem sie versuchten, ihren Produkten einen umweltfreundlichen Anstrich zu verleihen. Der Erdölriese BP trat 1997 aus der GCC aus und bezeichnete den Klimawandel offiziell als Problem. Die Wissenschaft hatte eine Warnung ausgesprochen, die Medien haben sie verstärkt und die Politik hat reagiert, resümiert Peter Weingart. Gleichzeitig näherten sich Forschung und NGOs einander an. Die Wissenschaftler belieferten die Umweltverbände mit Klimaszenarien. Beispielsweise schickten australische und britische Forscher dem WWF auf Anfrage pessimistische Prognosedaten. Ende Juli 1999 fragten Aktivisten der Organisation per E-Mail bei Wissenschaftlern an, ob sie ihre Warnungen verstärken könnten. Die Gelehrten signalisierten Verständnis für das Anliegen. Ein australischer Klimatologe bezeichnete in einer Nachricht vom 28. Juli 1999 an Kollegen die Aussicht, dass sich in einer Umweltschutzbroschüre Daten finden könnten, denen zufolge der Klimawandel in weiten Teilen der Welt einen zu vernachlässigenden Effekt habe, als sehr beunruhigend. Auch deutsche Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, verfassten 2001 ein gemeinsames Positionspapier mit dem Umweltverband WWF. Das Wuppertal-Institut war Vorreiter gewesen. Es hatte Mitte der 1990er Jahre gemeinsam mit dem Bund Empfehlungen für eine Klimaschutzstrategie erarbeitet und lieferte später Studien für Greenpeace. Vergleichbar wenig Berührungsängste empfand der Weltklimarat. So schrieb der langjährige IPCC-Chef Rajendra Pachauri für Greenpeace. Ebenso war der Sprung des dort beschäftigten 23-jährigen Aktivisten Richard Klein zum Leitautor des UN-Klimareports keine Ausnahme. Auch anderen gelang der Wechsel. Malte Meinshausen ging, nachdem er für diverse Umweltverbände gearbeitet hatte, zum PIK und wurde außerdem Leitautor beim IPCC. Ähnlich der Klimaanalytiker Bill Hare, der von Greenpeace zum PIK gewechselt war. Michael Oppenheimer, ein weiterer IPCC-Leitautor, Klimaforscher an der Princeton University und aktiv beim Umweltverband Environmental Defense Fund, übernahm zudem 2010 die Chefredaktion der einflussreichen Fachzeitschrift Climate Change, die zahlreiche Studien im UN-Klimareport platzierte. Den Posten bekam er von Steven Schneider, der sich wie etliche andere Klimaforscher dem Climate Witness Science Advisory Panel des WWF angeschlossen hatte. Darunter noch mehr IPCC-Leitautoren, beispielsweise Andreas Fischlin und Guy Mitchley, die eine zweifelhafte Prognose zum Artensterben in den vierten Klimabericht schleusten. Der IPCC rekrutierte auch direkt aus den Umweltorganisationen. Sven Teske war zunächst Energieexperte bei Greenpeace gewesen. Später hiefte er als Leitautor ein dort entwickeltes Szenario in den Report, das der IPCC in einer Mitteilung als eines der Hauptergebnisse herausstellte. Seine These, dass fast 80% der Energie bis 2050 aus alternativen Quellen stammen könnte, machte weltweit Schlagzeilen. Naturwissenschaftler nutzten die politische Relevanz des Themas. Viele Dissertationen in der Ozeanographie, der Meteorologie oder der Geographie beanspruchten nun, im Zeichen des Klimawandels zu stehen, selbst wenn der Zusammenhang nur sehr vage war. Auch die Sozialwissenschaften folgten ihnen, berichten von Storch und Kraus in »Die Klimafalle«. Die Forschungsinstitute haben schnell die Zeichen der Zeit erkannt. Sie richteten Pressebüros ein, um die Signifikanz der eigenen Arbeiten für Klimawissen und Klimapolitik zu beanspruchen und zu dokumentieren, erklären die Autoren. Schreibe Climate Change auf deinen Antrag und du kriegst ihn durch, feigsten junge Forscher. Climate Change, der Begriff, den man fächer- und sprachübergreifend geprägt hat, öffnet den Wissenschaftlern mittlerweile weltweit die Türen zur Politik und zu den Fördermitteln, kündete die FAZ im Januar 1997. Aus dem Nischenthema Meteorologie war der bedeutendste Forschungsbereich der Naturwissenschaften geworden.